Veränderung. Wer von euch mag Veränderung? Wem gefällt es, wenn sich Dinge weiterentwickeln? Wer ist heißer drauf, wenn ein neues Smartphone rauskommt, das zu entdecken? Neue Programme, neue Software? Und wem fällt es auch leicht, sich mit Veränderungen abzugeben oder sich darauf einzustellen? Wer würde sagen, ich bin jemand, der Veränderung mag? Also, Hand hoch, wo sind unsere Veränderer, unsere Innovativen? Okay. Wer sagt, ja, Veränderung, das fällt mir eher schwer. Ich mag es, wenn die Dinge bleiben, wie sie sind. Und ich verlasse mich lieber auf das Alte, Gute, Bekannte und Bewährte. Wer sind unsere treuen Bewahrer hier? Mal die Hand hoch. Okay, ja, ein paar mehr Bewahrer, ein paar mehr von denen, die es lieber haben, wenn die Dinge gleich bleiben. Ich persönlich würde mich auch eher zu der zweiten Gruppe dazu rechnen, wenn es im Geschäft nicht mehr den alten Jahrgang von meinem Lieblingswein zu kaufen gibt, dann bin ich geärgert. Ich weiß ja, wie der schmeckt und der neue Jahrgang, der ist nicht so gut wie der alte. Ich mag es auch lieber, wenn ich ein Buch zur Hand nehme, analog zu arbeiten, anstatt jetzt vielleicht auf dem Tablet. Und wenn ich nach Hause komme und meine Frau hat wieder mal die Wohnung umgestellt, dann ist das für mich auch wieder mal so eine Herausforderung, wo ich sage, warum musste das jetzt sein? Ich habe mich jetzt gerade an das gewöhnt, wie es ist. Können die Sachen nicht auch mal einfach so bleiben, wie die sind? Heute ist das Thema Veränderung. Gott verändert unsere Region. Und wir wollen heute darüber nachdenken, warum ist Veränderung wichtig? Für was brauchen wir überhaupt Veränderung? Was sind die Herausforderungen, wenn sich etwas verändert? Aber auch, was kann Veränderung alles bewirken? Der Bibeltext, der für heute vorgesehen ist, steht in der Apostelgeschichte, in Apostelgeschichte 9. Die Verse 1 bis 22 sind für heute vorgesehen und ich möchte uns den Text zunächst mal vorlesen und ja die Geschichte vor Augen führen. Apostelgeschichte 9, Vers 1. Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre aufspüren, um sie alle, Männer wie Frauen, in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Zu diesem Zweck wandte er sich an den hohen Priester und bat ihn um Briefe mit einer entsprechenden Bevollmächtigung, die er den Synagogen in Damaskus vorlegen wollte. Als er nun nach Damaskus unterwegs war, stand die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Die Stimme antwortete, ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer, die mit Saulus reisten, standen sprachlos vor Bestürzung dabei. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Saulus richtete sich vom Boden auf und öffnete die Augen, aber er konnte nichts sehen. Seine Begleiter mussten ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. 3 Tage lang war er blind und er aß nichts und trank nichts. In Damaskus lebte ein Jünger Jesu namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision, Hananias. Ja, Herr, erwiderte Hananias. Geh in die gerade Straße, befahl ihm der Herr, und frage im Haus des Judas nach einem Saulus aus Tarsus. Du musst Folgendes wissen. Saulus betet. Und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann.
Herr, entgegnete Hananias, von den verschiedensten Seiten habe ich erfahren, wie viel schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen angetan hat, die zu deiner Gemeinde hören. Außerdem ist er von den führenden Priestern dazu ermächtigt, hier in Damaskus alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Aber der Herr sagte, geh trotzdem zu ihm, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug ausgewählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht. Bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, Saul, mein Bruder, der Herr selbst, Jesus, der dir auf deiner Reise hierher erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus Augen fallen. Er konnte wieder sehen. Saulus stand auf und ließ sich taufen. Nachdem er etwas gegessen hatte, kehrten seine Kräfte zurück. Saulus war erst einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Da begann er auch schon in den Synagogen der Stadt zu verkünden, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Alle, die Saulus hörten, waren außer sich vor Verwunderung. Ist das nicht der, der in Jerusalem mit unerbittlicher Härte gegen jeden vorging, der sich zu diesem Jesus bekannte, sagten sie. Und ist er nicht mit der Absicht hierher gekommen, die Anhänger dieses Mannes auch hier zu verhaften und sie den führenden Priestern in Jerusalem auszuliefern? Saulus jedoch trat mit immer größerer Entschiedenheit auf und brachte die Juden, die in Damaskus lebten, in größte Verwirrung, weil er überzeugend darlegte, dass Jesus der Messias ist. Eine Geschichte von einer drastischen Veränderung. Und ich möchte heute drei Schritte betrachten, die Veränderungen mit sich bringen. Der erste Schritt ist, Veränderung ist am Anfang hart, schwer und schmerzhaft. Saulus von Tarsus, er ist ein Jude mit römischem Bürgerrecht, er ist ein Schriftgelehrter, ein Pharisäer, einer von der religiösen Elite und er ist ein gesetzestreuer Mensch. Sein Herz hat eine Leidenschaft für Gott, für sein Gott Jahwe und seine Tora, sein Gesetz. Und dieser Saulus ist auch sehr energisch und voller Elan unterwegs, wenn es darum geht, Christen, die erzählen, dass Jesus der Sohn Gottes, der Messias ist, zu töten. Denn das ist für Paulus die pure Gotteslästerung. Und so holt er sich die Einverständniserklärung, die Legitimation von den Priestern, dass er die Christen verfolgen und ausrotten darf. Seine grundlegende Überzeugung ist dabei, dass er etwas Gutes für seinen Gott tut und etwas Gutes für seinen Gott bewirkt. Das ist seine Überzeugung, mit der er diesem Auftrag nachgeht. Diese Überzeugung wird ihm aber schon bald genommen. Auf dem Weg zu seinem Ziel erscheint plötzlich ein helles Licht. Es blendet ihn so sehr, dass er zu Boden fällt. Und er hört die Stimme von Jesus. Diese Stimme sagt, Saulus, warum verfolgst du mich? Und in diesem Moment wird Saulus oder Paulus, wird ihm klar und er hat die Erkenntnis, meine Überzeugungen und das, wofür ich mein ganzes Leben hingearbeitet habe, war falsch. Sein Fundament bricht genau in diesem Moment auseinander. Das muss ein sehr, sehr schmerzhafter Moment für ihn gewesen sein, wo er das erkannt hat. Und Paulus ist von dieser Begegnung und von dieser Erkenntnis, die er in dieser Begegnung gehabt hat, ist er so überwältigt und aber auch verwundet in seiner Seele, dass er 3 Tage lang nichts mehr isst und nichts mehr trinkt. Und dass Paulus nichts mehr gegessen und nichts mehr getrunken hat, das war nicht so, dass er gesagt hat, oh, jetzt will ich mal fasten, jetzt nehme ich mir mal vor, 3 Tage zu fasten. Nein, das war nämlich ein Ausdruck tiefsten inneren Schmerzes, den er da erlebt hat. Bei dieser Erkenntnis, bei dieser Ansicht, die eine
drastische Veränderungen in ihm bewirkt hat.
Und ich habe auch schon mal in meinem Leben eine Veränderung mitgemacht, die hat mich innerlich so mitgenommen, dass ich nichts mehr essen wollte, keinen Appetit mehr hatte. Das war, als ich in der 4. Klasse umziehen musste. Wir sind von Breitscheid nach Haigerselbach umgezogen. Ja, für mich ist damals die Welt zusammengebrochen. Alle meine Beziehungen, meine Freunde, meine Klassenkameraden, die Gemeinde, in der ich war, alles wird abgebrochen. Und das konnte ich einfach nicht fassen, dass wir umziehen. Wie kann das sein? Und ich konnte nichts mehr essen. Ich wollte auch nichts mehr essen. Mein Vater, weiß ich noch, wir saßen am Tisch, er hat mich gezwungen zu essen. Weil mich das so mitgenommen hat, weil ich wusste, diese Veränderung, die wird sehr, sehr schmerzhaft für mich werden. Jetzt im Nachhinein lacht man darüber. Damals ist für mich die Welt zusammengebrochen. Aber ich würde sagen, ja, das ist sogar das Beste, was mir passieren konnte, hier in diese Region zu ziehen, nach Haigerselbach, nach Haiger. Ja, es war gut für mich. Aber auch immer im Studium hatte ich solche Zeiten, wo sich Gedanken, die ich habe, oder wo sich Dinge in meinem Denken verändert haben, die haben mich auch geistlich, seelisch so mitgenommen, dass ich gefechtslos war. Ich bin ins Theologiestudium gegangen und dann denkt man so, ja, ich lerne Dinge, die ich eh schon weiß. Ne? Alles, was ich aus der Gemeinde so gelernt habe, Kinderstunde, Gottesdienst, genau das kriege ich da bestätigt. Und auf einmal merkt man, oh, ich komme hier zu Erkenntnissen, vielleicht ist es doch anders, wie ich denke. Vielleicht war meine Überzeugung falsch. Vielleicht ist die Ansicht von den anderen, vielleicht ist die richtige. Und das sind ja auch geistliche Dinge, Überzeugungen, die gehen nicht an einem spurlos vorbei, wenn die sich verändern, weil das hat mit deinem tiefsten Inneren zu tun. Und das ist schmerzhaft. Das ist auch hart. Und genau das hat Paulus auch hier erlebt. Veränderung ist am Anfang schwer, hart und schmerzhaft. Das hat Paulus auch hier erlebt. Was passiert dann? Der zweite Schritt von Veränderung. Wie ist Veränderung in der Mitte? Chaotisch. Veränderung ist in der Mitte chaotisch. Der Prophet Hananias bekommt von Gott den Auftrag, zu Paulus zu gehen und ihn zu rehabilitieren. Und er ist verwundert und sagt, wie kann das denn sein? Der Saulus, der hat doch die Christen verfolgt. Er war doch dagegen und Gott sagt, nein, geh hin, er betet und ja, Hananias folgt dem Auftrag Gottes. Sicherlich ist er zögerlich und ängstlich dahingegangen, was wird passieren, aber er merkt, okay, Paulus hat eine Veränderung erlebt und nachdem ihm wieder die Augen geöffnet wurden und er sich hat taufen lassen, ist wieder rehabilitiert und er verbringt einige Zeit mit den Jüngern in Damaskus und dann fängt er auch schon an und geht in die Synagogen und erzählt, Jesus Christus ist der Messias, ist der Sohn Gottes. Und was werden die Leute da gedacht haben? Die wussten, dieser Mann, der da vorne steht, der hat meinen Onkel, der hat meine Tante, der hat vielleicht meinen Cousin oder meine Cousine, hat der ins Gefängnis gebracht, hat der umgebracht. Und jetzt steht er hier vorne und erzählt mir was von Jesus. Das kann nicht sein. Das lasse ich mir auch nicht gefallen. Wie kann dieser Mörder etwas mir über den Glauben weitererzählen und mir weitergeben? Und in Vers 26 steht auch, die Jünger waren verwirrt, Sie hatten Angst, ihn an sich heranzulassen. Ist er vielleicht auch nur so, tut er nur so? Ist er vielleicht ein Spion, dass er sich hier infiltriert? Und die Juden, mit denen Paulus vorher unterwegs war, die wollten ihn umbringen. Also es war chaotisch, es war nicht einfach, auf keiner Seite. Und Paulus musste letzten Endes fliehen. Ja, Veränderungen bewirken auch Chaos. Und ich denke, das haben wahrscheinlich auch viele von euch
schon erlebt auf der Arbeit. Ich habe es bei der Isabellenhütte erlebt, da wurde SAP eingeführt, ein neues Softwaresystem, was aber eigentlich notwendig ist. Und die Leute haben gesagt, ach, das funktioniert nicht und dann mache ich das wieder nach dem alten System. Und die anderen haben gesagt, ah, wir müssen da weiter dran arbeiten und so weiter und so fort. Dinge wurden nicht richtig erfasst. Ja, es war Chaos da. Oder wir in der Gemeinde auch. Wir haben zum Beispiel Church Tools eingeführt. Manche wissen nicht genau, wie das funktioniert. Mache ich das jetzt so? Mache ich das nach dem alten System? Und der Chaos ist da. Das Chaos ist da. Und genauso auch bei der Entwicklung von dem Gedanken Aufbruch Hessentag 2022. Ja, am Anfang war die Erkenntnis da, wir müssen etwas für unsere Region tun und ich alleine als Gemeinde kann nicht viel bewirken. Wir haben die Möglichkeit, am Hessentag Menschen mit Jesus zu erreichen, aber ich als Einzelner oder als einzelne Gemeinde kann nicht viel bewirken. Und dann kam halt diese Veränderung und dann ist etwas entstanden und ich war auch in dem erweiterten Mitarbeiterteam von dem Hessentag. Ja, und da gab es auch manchmal Situationen, die waren eben chaotisch. Gemeinden haben gefragt, ja, was ist das denn? Aufbruch Hessentag, können wir da mitmachen? Oder Gemeinden hat man vielleicht vergessen zu informieren oder die haben sich übergangen gefühlt. Ja, das war so, aber das ist auch eine natürliche Entwicklung, die Veränderung mit sich bringt, dass es manchmal chaotisch ist. Die Frage ist, lassen wir uns von diesen Dingen entmutigen oder haben wir den Mut, weiterzumachen? Und ich glaube, alle, die das miterlebt haben, den Hessentagsgottesdienst, die würden sagen, das war eine großartige Sache oder dieses ganze Wochenende. Dass wir da als Christen mit 1600 Leuten, mit so und so vielen verschiedenen Gemeinden zusammen Gottesdienst gefeiert haben, das war großartig. Und genau das ist auch der letzte Schritt von Veränderung. Am Anfang schwer, in der Mitte chaotisch, am Ende einfach großartig. Und das erleben wir auch bei Paulus. Seine Veränderung, die hat so etwas Großartiges bewirkt. Er hat die Gemeinden und die ganze Generation von Christen so sehr geprägt und beeinflusst wie niemand anderes. Auch in der Theologie wird so viel über Paulus gelehrt und geforscht. Man denkt, Paulus ist der Gründer des Christentums. So einen großen Einfluss hatte er, weil er so eine intensive und drastische Veränderung in sich vorgenommen hat, durch Jesus, in dieser Begegnung. Und jetzt stellt sich ja die Frage an uns. Wo ist Veränderung in meinem Leben notwendig oder dran? Wo ist Veränderung bei uns als Gemeinde vielleicht dran? Können wir sagen, ja, überhaupt nicht. Wir machen ja alles richtig. Wir sind ja bibeltreu. Wir machen ja nichts falsch. Oder ich bin schon so lange mit Jesus unterwegs, ich bin schon 20, 30 Jahre im Glauben unterwegs, ich brauche doch keine mehr Veränderung, ich mache doch alles richtig. Das glaube ich eher nicht. Was würde Gott zu uns als Gemeinde Haigar, EFG Schillerstraße, was würde er uns sagen, wo haben wir den größten Veränderungsbedarf? Das, was ich mitbekomme von Mitgliedern, Mitarbeitern der Gemeinde, ist die Sehnsucht nach einer Veränderung unserer Kultur. Viele Mitglieder oder Mitarbeiter erleben, dass sie sich vielen Beschwerden ausgesetzt sind, viel Kritik, dass vielleicht lieblos und unbarmherzig miteinander umgegangen wird. Ein Mitarbeiter hat gesagt, ich arbeite auf der Firma, da geht's nur ums Geld verdienen. Nicht mal da werde ich so schlecht behandelt wie hier. Das ist mir so hängen geblieben. Wir beschweren uns viel über Dinge und das schafft eine Kultur, eine Atmosphäre, wo Mitarbeiter oder Gemeindemitglieder sagen, hey, da wünsche ich mir eigentlich, dass es anders ist.
Da wünsche ich mir eine Veränderung. Es wird sich beschwert, das gefällt mir nicht, jenes gefällt mir nicht, das muss anders, dies muss anders. Jetzt sitze ich nicht mehr auf meinem Stammplatz, ich sitze zu weit links, ich sitze zu weit rechts. Die Musik muss anders sein, die Predigt muss anders sein. Und was macht das mit uns? Was macht das mit uns Gemeindemitgliedern, mit uns Mitarbeitern? Ich kann mich tatsächlich noch an eine Predigt aus meiner Teenager- und Jugendzeit erinnern. Stellt euch das mal vor. Das ist schon 12, 13 Jahre her. Und ich war auch in meinem jugendlichen Leichtsinn oder meiner jugendlichen Ideologie unterwegs. Gemeinde muss so sein, die Musik muss cooler sein, die Predigt muss peppiger sein, der Jugendraum muss stylischer aussehen. Und habe mich halt auch dafür eingesetzt, ne, dass diese Veränderung passiert. Und einmal war ein Prediger da, der Gründer von Neustart. Und er hat von seiner Missionsreise berichtet, er war im Iran oder im Irak. Und er sagt, ich war dort in einem Gottesdienst, in einer Halle, die war überfüllt. Die Menschen haben sich fast gestapelt. Der Schweiß ist von der Decke getropft. Und ich habe nur gedacht, oh Gott, ich will hier raus. Solche Zustände waren da. Und wir gucken, dass wir es immer schöner und komfortabler haben. Und das war ein Moment, das war wie bei dieser Begegnung von Paulus, wo ich gesagt habe, ja, meine Einstellung, meine Haltung ist falsch. Dieser Mann, der das da vorne gesagt hat, der hat recht. Ich habe Unrecht. Ich muss mich verändern. Nicht die Dinge müssen sich verändern. Und das ist das Problem. Wir denken, Veränderung schaffen wir, indem sich die anderen Dinge verändern. Indem ich sage, so und so und so muss das sein. Und wir sind dann der Überzeugung, wenn sich das verändert, so wie ich mir es vorstelle, dann ist es ja besser und gefällt es mir besser und dann geht es mir auch besser. Dazu hat der Autor Stephen R. Covey eine interessante Beobachtung gemacht. Er schreibt in seinem Werk Sieben Wege zur Effektivität dazu folgende Zeilen. Wir selbst tragen die Verantwortung für unsere eigene Effektivität, für unser eigenes Glück und letztlich meist auch für die Umstände. Samuel Johnson hat dazu bemerkt, die Quelle der Zufriedenheit muss dem eigenen Geist entspringen. Wer so wenig über die Natur des Menschen weiß, dass er Glück durch das Verändern von irgendetwas anderem als seinen eigenen Charakteranlagen sucht, der wird sein Leben mit fruchtlosen Bemühungen und den Kummer, den er ausmerzen will, vervielfältigen. Ich finde, das ist so eine interessante Beobachtung, weil wir oft denken, hey, bei mir in der Ehe, da läuft's nicht gut, mein Ehepartner ist schuld. Der muss das so und so und so machen. Oder auf der Arbeit, ja, ey, es läuft nicht gut, weil mein Kollege macht's falsch oder der müsste das eigentlich so und so und so machen. Und dann wollen wir dieses Problem aus der Welt schaffen und sagen zum Kollegen, hey, du machst das falsch, du müsstest das eigentlich so machen. Oder wir sagen zu unserem Partner, hey, ich fühle mich da und da nicht gut, weil du müsstest das eigentlich so und so und so machen. Und was passiert dann? Sagt dann meine Ehefrau oder mein Arbeitskollege, ja, sicherlich, du hast recht, ich bin falsch und ich verändere mich. Habt ihr das schon mal erlebt? Ich habe das noch nie erlebt. Meistens fängt dann der Streit an, weil der Arbeitskollege sagt, ja, du machst es ja dann selber nicht. Und die Ehefrau sagt, ja, aber du machst ja das auch nicht. Du räumst ja auch deinen Kram nicht weg oder wie auch immer, nimmst dir nicht Zeit, um mit mir zu reden. Und das Problem, was wir aus der Welt schaffen wollen, das vergrößert sich dadurch nur. Und dieser Autor hat erkannt, wir selber müssen uns verändern in unserem Inneren. Das Glück und der Friede muss in unserem eigenen Herzen, in unserem eigenen Geist sein. Und das ist ja kein christliches Buch, ist ja ein säkulares Buch. Und wie deckt sich das auch mit den Aussagen Jesu? Zieh den Balken aus deinem eigenen Auge, bevor du den Splitter von den anderen herausziehen willst.
Veränderung muss in unserem Herzen geschehen. Und wie geschieht Veränderung? Durch äußere Umstände? Durch den äußeren Druck oder Zwang? Manchmal habe ich den Eindruck, ja, es scheint, Gott gibt seiner Gemeinde manchmal einen kleinen Schubser, zum Beispiel der ersten Gemeinde in Jerusalem. Wäre die Christenverfolgung nicht gekommen, hätten sie sich nicht verbreitet, hätten sie sich nicht verteilt und das Evangelium weitererzählt, wären sie in ihrer kleinen Kreis geblieben. Oder wären wir durch Corona nicht gezwungen, Dinge jetzt anders zu machen mit dem Livestream, hätten wir es auch nicht gemacht. Aber wir merken, das hat, obwohl es eigentlich ein negativer Umstand ist, positive Auswirkungen. Aber was kann wirklich mein Herz verändern? Sind es diese äußeren Umstände? Das denke ich nicht. Was hat Paulus verändert? Was hat das Hessentag-Team bewegt, Verantwortung zu übernehmen, um die Region zu verändern? Es ist die Liebe. Es ist die radikale Liebe, die Paulus in der Begegnung mit Jesus erlebt hat. Das hat ihn verändert. Es ist die Liebe zu den Menschen, die da draußen sind und die keine Hoffnung, keine Perspektive haben, die Menschen dazu bewegt und sagt, ja, ich will mich verändern, damit die Region verändert wird. Diese Erkenntnis, es ist die Liebe Jesu Christi, die Liebe des Retters, so wie Paulus das auch im 2. Korintherbrief sagt, die Liebe Jesu Christi ist das, was mich treibt. Es ist nicht der äußere Druck, es ist nicht der äußere Zwang, der uns dazu bringen sollte, dass wir uns verändern sollten. Es sollte die Liebe Jesu sein, die er uns bewiesen hat am Kreuz. Die Liebe des Retters, sie kann uns verändern. Und wenn wir uns verändern, verändert sich auch die Region. Es wird keine Veränderung in unserer Region geben, wenn wir uns in diesen Veränderungsprozess nicht auch mit hineinbegeben. Wo ist es bei dir dran, dass die Liebe Jesu dich verändert? Wo bist du vielleicht auf einem Weg, wo du denkst, ja, okay, das habe ich schon immer so gemacht und deswegen ist das auch richtig, aber das ist es in Wirklichkeit nicht. Wo sind wir als Gemeinde vielleicht nicht mehr auf dem Weg unterwegs, den Jesus eigentlich für uns gedacht hat? Wo brauchen wir als ganze Gemeinde vielleicht so eine Begegnung, so ein Encounter mit Jesus, dass wir so eine Erkenntnis haben, dass sich wirklich unser Herz, unsere Einstellung, unsere Haltung verändert. Ich wünsche, dass wir uns nicht von äußeren Dingen, Druck oder Zwang verändern lassen, sondern dass es wirklich diese Begegnung mit Jesus ist, diese Liebe, die Paulus gespürt und erlebt hat. Und dass wir dann sagen können, das, was Jesus uns mitgegeben hat, liebt Gott von ganzem Herzen und liebt deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wenn man Jünger sein will, verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und lasst uns das tun. Lasst uns nächste Woche uns bewusst etwas vornehmen, wo Gott uns verändern möchte und bei kleinen Dingen anfangen, wo Gott dir vielleicht aufs Herz legt, für eine Person zu beten, etwas Gutes für jemanden anderen zu tun, dankbar zu sein für etwas und uns so von dieser Liebe verändern lassen, Stück für Stück. Und diese Schritte, die sind nicht immer schön. Es ist am Anfang hart, in der Mitte vielleicht chaotisch, aber am Ende großartig. Und das hat Gott mit uns als Gemeinde und mit unserer Region vor.